ARD.
Wie war zu Köln es doch vor dem mit Heinzelmännchen?
Und dann sind die in Raum B5 und dann sind sie in C3 und ich habe den Faden verloren. Und ich hatte auch gar keine Lust mehr, den Faden aufzunehmen. Also ich muss schon sagen, da war eine krasse Spannungsdelle in der Mitte, oder?
Es vergeht praktisch kein Tag, an dem ich nicht an dieses Buch denke. Ich versuche ja viele Sachen effizient zu halten. Zum Beispiel Zähneputzen. Totale Zeitverschwendung. Da räume ich nebenbei was auf.
Ich bin noch nie so eingeschüchtert auf eine Bühne gekommen, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, muss ich das gleich essen? Und wenn ja, wie viel davon?
Read, sleep.
Ja, Daniel, es ist wieder soweit. Wir müssen die Leute irgendwie schon darauf vorbereiten, dass wir unser kuscheliges Studio für diese Folge schon wieder verlassen haben.
Ja, wir waren in Köln bei der Litz Cologne. Das ist das größte Literaturfestival Europas. Ja, und wenn wir dahin eingeladen werden, da können wir ja nicht Nein sagen, oder?
Absolut nicht. Es war wirklich eine Ehre. Aber wetten, dass wir euch hier trotzdem eine kuschelige Unter-uns-Atmosphäre schaffen können, denn das scheint ja wirklich wichtig zu sein für alle, die nicht im Saal dabei waren. Das hat zumindest eine Doppelblindstudie des unabhängigen Eat, Read, Sleep Instituts ergeben. Scherz. Es war natürlich keine Studie, aber es ist eine Erkenntnis aus mehreren Befragungen und Unterhaltungen, die wir so mit unserer Community gehabt haben.
Ja, und solche Erkenntnisse nehmen wir natürlich ernst und deshalb werden unsere Außenfolgen besonders liebevoll geschnitten.
In echt sind diese Live-Sessions nämlich viel länger. Also, das kann man ja auch nochmal sagen, dabei sein lohnt sich in jedem Fall. Und dafür gibt es demnächst wieder reichlich Gelegenheit. Auf ndr.de/eatreadsleep findet ihr jetzt alle Termine für unsere Sommertour.
Wunderbar, jetzt aber erstmal unsere Folge 108. Es wird gelacht, es wird getoastet und gerätselt. Ja, und die Kölner, die haben wirklich ordentlich Stimmung gemacht.
Und am Ende hat Daniel noch so eine spontane Sotheby-reife Anreisekilometer-Auktion durchgeführt.
Es war ein Versuch.
Lasst euch überraschen. Und danach melden wir uns nochmal aus dem Studio mit einem kleinen PS.
Jetzt beamen wir uns aber erstmal nach Köln auf eine wirklich, wirklich schöne Bühne. An einem historischen Ort sind wir hier in dem Theater. Stand schon Willy Millewitsch auf der Bühne. Backstage gibt es auch schon so alte Theaterplakate und Theaterkulissen. Wir sind hier in einer Musical-Kulisse, rote Samtsitze, so ein richtig schönes Theater. Ich fühle mich als Hamburger ein bisschen wie im Ohnsorg. Wir, das sind Daniel Kaiser
und Katharina Marenholz. Wir sind Kulturredakteure beim NDR und wir liefern euch mindestens alle 2 Wochen neue Buchtipps. Unsere Mission, könnte man sagen, unendlicher Lesespaß.
Genau, und wir reden nicht so verkopft über Bücher wie Literaturpapst und Päpstin. Und ausgerechnet Papst zu gendern geht mir gerade auf. Ist irgendwie, hat ja auch einen besonderen
Quiz. Ist einigermaßen sinnlos.
Genau. Sondern wir berichten so von unseren Leseerlebnissen und der Freude am Lesen, also Emotion. Und Lesen geht eben nicht nur durchs Hirn, sondern es geht auch durch Herz und auch durch den Magen.
Die literarische Vorspeise.
Diesmal habe ich ganz was Schlichtes. Es ist ein, Katharina, ein Erdnussbutter-Sandwich. Ein frugales Mahl. Nimm dir mal deine
Bin
Portion.
Bin ich so überrascht, weil ich dich dabei beobachtet habe, wie du es vorbereitet hast. Es ist sehr, sehr viel Erdnussbutter hier drauf.
Ich hab
schön, dass Daniel mich in der Garderobe noch gefragt hat, ob ich eine Allergie gegen Erdnüsse habe. Ich hoffe nicht.
Weil da auch Erdnussstücke drin sind. Also das ist wirklich kein Billo-Produkt, sondern da sind sehr viele Erdnüsse drin.
Soll ich das jetzt essen?
Ja,
isst du gar nichts?
Rein. Gleich. Ich warte erst mal. Das kommt nämlich aus einem Buch, über das ich heute sprechen möchte und nachher vorstelle. Das ist der neue Super-Duper-Roman von Barbara Kingsolver, Demon Copperhead. Die Geschichte eines Jungen in den USA, der in ganz, ganz armen Verhältnissen aufwächst. Und das Sandwich bekommt man in der Schule und du kämpfst gerade.
Es ist sehr trocken, trotz dieser unglaublichen Menge Erdnussbutter. Habe ich eigentlich auch einen Teller oder sowas?
Ja, du könntest dann, ich habe tatsächlich nur einen Teller mitgebracht, aber du kannst gerne diesen großen Teller.
Wir tun den hier für uns beide hin.
Zitat aus dem Buch, wenn man das Erdnussbutterbrot nahm in der Schule, hieß das, dass man kein Essensgeld mehr hatte oder die Mutter vergessen hatte, einem das Formular fürs Gratisessen auszufüllen. Also das bringt auch ein Gefühl für das Buch, sonst stehen ja wir manchmal stundenlang in der Küche, um was vorzubereiten. Diesmal ist es anders. Diesmal soll dieses Sandwich an dem du ja nur ein bisschen eichhörnchenmäßig rumgeknabbert hast.
Ja, aber ich bin jetzt noch dabei, die Sandwichreste aus meinen Zähnen raus, damit ich auch den restlichen Abend noch was sagen kann. Aber ich kann, wenn du nachher gleich noch, ich weiß auch schon an welcher Stelle, einen längeren Sprechpart hast, dann beiße ich nochmal ab, okay?
Wunderbar. Also, wie fühlt sich Armut an in einem eigentlich reichen Land, in den USA? Und ich wollte es ganz genau machen. Ich habe Barbara Kingsolver angeschrieben und habe gefragt, welches Brot? Welche Erdnussbutter? Welche Marmelade? Und sie hat geantwortet, Daniel, nimm das schlimmste, billigste Brot. Definitiv ungetoastet. Einfach Erdnussbutter auf billigem Fabrikbrot. Das Schlimme, das ihr in Deutschland wahrscheinlich gar nicht habt. Genau so. Und ich hoffe, die Diskussion ist besser als das Essen. Also so muss
hoffe
es schmecken.
Hoffe ich auch.
Ich habe extra noch aus meiner Küche mitgebracht einen Sandwichmaker. Da wird es also nachher noch eine Luxusversion mit Marmelade geben. Wie schmeckt es denn? Also nach was schmeckt es denn?
Ja, es schmeckt halt nach Weißbrot mit Erdnussbutter drauf. Was soll ich dazu jetzt noch sagen? Es schmeckt billig. Das wolltest du hören, oder?
Also in der Konsistenz.
Es ist halt ungetoastet und Erdnussbutter hat ja auch sowas, obwohl es fettig ist, Trockenes. Lass es uns einfach erstmal ruhen und nachher weiter anhand des Buches nochmal drüber reden.
Genau. Also hier wartet schon mal der Sandwich-Toaster. Melanie Rahme wird nicht drum rumkommen. Special Effect sozusagen auf der Bühne. Und davon gibt es auch eine Menge in dem Buch, das wir beiden hier für diese Folge ausgelost haben, von der Bestsellerliste nämlich.
Die Bestseller-Challenge.
Ja, wir haben ausgelost Die Burg von Ursula Poznanski und ich habe mich eigentlich gefreut. Ursula Poznanskis Bücher mag ich eigentlich, also ich habe schon sehr viele Jugendbücher vor allem von ihr gelesen, die ist ein Erwachsenenbuch und der Klappentext war auch vielversprechend. Das ganze Buch spielt nämlich in einem Escape Room. Der Milliardär Nevio hat eine Burg gekauft und will dort oder hat dort ein riesiges Escape Game installiert. Und ganz praktisch, weil da gab es halt schon diverse unterirdische Gänge und Verliese und was es so gibt in Burgen. Und er musste das nur noch ein bisschen aufpolieren, sprich restaurieren und dann zu einem großen Escape Game pimpen. Und zwar mit super moderner Technik, mit KI. Dieses ganze Escape Game ist KI gesteuert. Das ist nicht so wie sonst. Man ist in einem Raum und jeder, der kommt, muss immer die gleichen Rätsel lösen. Deswegen kann man normalerweise jeden Escape Room auch nur einmal spielen. Sondern in diesem Fall kann die KI das jedes Mal neu generieren. Und zwar nach den Wünschen der Besucher. Also man kann sich dann halt überlegen, möchte man in einem Geisterschloss sein, in einer Ritterbastion oder im Basquiat War College. Du erinnerst dich?
Ah, Flammengeküsst.
Flammengeküsst im Basquiat War College, nach unserem letzten Bestseller, den wir zusammen gelesen haben, Fourth Wing. Das würde sich anbieten, finde ich. Das würde ich mir vielleicht wünschen. Und Nevio, der Milliardär, will jetzt einen Testlauf machen. Dazu hat er sich 5 Leute eingeladen, die das einmal durchspielen sollen und dann Hinweise geben sollen, um es dann am Ende noch zu verbessern. Und der hat denen auch ziemlich viel Geld geboten, damit die das machen. Der eine Testspieler, der hat einen eigenen Escape Room, also ist vom Fach. Dann ist eine Influencerin dabei und ein Geschichtsprofessor, der ihn auf historische Fehler hinweisen soll. Und die überlegen sich dann also zusammen ein Szenario. Nicht War College, sondern Mittelalter König. Der König ist ein Verbrecher und sie sollen Beweise suchen dafür, dass der König ein Verbrecher ist, während der König selbst sie als Verräter entlarven will. Das ist schon mal, wenn ich das schon mal hier kurz sagen darf, ein völlig unpassendes Ausgangsszenario für ein Escape Game, weil es gibt im Grunde gar keine Aufgabe und das Ganze ist eigentlich viel zu sehr um die Ecke gedacht. Und dann geht es also los, die gehen runter, so eine Treppe runter, dann durch so einen alten Burggang, öffnen eine quietschende Tür und sind dann in diesem ersten Raum und alles drumherum sind so LED-Wände. Es fühlt sich aber feucht an, es riecht auch so nach Kerker und Keller und ein bisschen nach Moder und Feuer. Es gibt nur 4 Fackeln, die diesen Raum beleuchten und dann müssen sie eben das erste Rätsel lösen, um in den nächsten Raum zu kommen. Das klappt dann auch einigermaßen und sie kommen dann Raum für Raum voran, aber irgendwie kommt ihnen einiges komisch vor. Die KI, die diese Rätsel stellt, scheint von jedem der Teilnehmer irgendwelche persönlichen Geschichten zu kennen und die müssen öfter mal so sehr unangenehme persönliche Dinge entlarven, um diese Rätsel zu lösen. Und als sie alle Rätsel gelöst haben und das Spiel eigentlich zu Ende sein sollte, ist es nicht zu Ende,
Denn die KI hat beschlossen, es wird weitergespielt und dann wissen die gar nicht mehr, was sie machen sollen und dann wird es halt immer bedrohlicher. Soweit kann man, glaube ich, verraten. Daniel, warst du schon mal in einem Escape Room?
Noch nie.
Hab gar nicht
verstanden. Also man hätte gesagt, der vierte Detektiv der drei Fragezeichen müsste doch eigentlich da sich zu Hause fühlen. Aber ich habe mich, es hat sich noch nie ergeben und ich habe mich auch nicht getraut. Irgendwie, die Angst vor dem Scheitern wahrscheinlich.
Wirklich?
Ja.
Ich liebe Escape Rooms.
Ja. Du kommst doch immer raus ohne Hilfe.
Man macht das ja mit mehreren Leuten. Irgendjemand weiß schon die Lösung. Aber ich war durchaus auch schon mal, ich habe sehr lange schon nach Sachen gesucht, zusammen mit 5 anderen Leuten, bis dann so eine Stimme aus dem Off sagte, guck doch mal die Rückseite von dem Papier an. Also da gibt es dann ja so Hinweise. Aber ich finde es herrlich, Rätsel lösen. Toll.
Lass mal machen. So ein Mathe-Escape Room für uns beide. Wird man irgendwann unsere Skelette mit Spinnweben finden, wenn wir nie rauskommen.
Ja, genau.
Niemals.
Ja, aber wir müssen, lass das machen.
Lass mal machen.
So, aber jetzt mal, dann weiß ich gar nicht, ob du das Buch überhaupt verstehen konntest dann, ohne diese
Entschuldigung mal, also ich meine, das Popkulturell weiß ich doch, was ein Escape Room ist.
Schon.
Ja, schon. Und ich fand, dieses Buch, es hatte ein bisschen so ein Jurassic Park Feeling. Also ein exzentrischer Milliardär erschafft so ein neues Entertainment im weitesten Sinne mit Hilfe moderner Technik, aber hier eben nicht mit Dinos, sondern mit KI, mit künstlicher Intelligenz. Und dann kommt dieser Probelauf, wie bei Jurassic Park, und dann kommen die Probleme, wie bei Jurassic Park. Und alle Technik, alle Türen, alles liegt in der Hand dieser KI. Was könnte da schiefgehen? Und ich fand dieses Szenario anders als du. Ich würde das jetzt nicht so auf Plausibilität beim Thriller abklopfen. Da bin ich relativ tolerant. Da lasse ich erstmal kommen so. Und fand das Szenario am Anfang spannend. Die Teilnehmer des Testlaufs, dieser Maxim, der selbst so eine Billo-Version vergleichsweise.
Nee, eine normale Version und deswegen ist
eine normale Version, ja, also vergleichsweise. Dann diese Influencerin Yvonne, die nicht ganz aufrichtig ist, der Mitarbeiter, der sie rumführt. Und da werden immer so beiläufig Informationen gestreut. Aha, als Krimi erfahrener Leser weiß man, muss ich mir merken, ist für irgendwas nochmal gut. Und hat eine Beziehung, Freundin aber nicht da. Okay, das geht also so schön raunend schon los. Und dann dieser Konflikt, der sich abzeichnet mit der KI, wie sie sich verselbstständigt, so scheinbar. Ja? Da sind die gefangen, dann stirbt auch noch jemand. Mensch gegen KI.
Das darfst du doch nicht
verraten. Ich sag da gar nicht wer. Aber dass in so einem Thriller jemand stirbt, das ist doch jetzt irgendwie naheliegend. Okay. Und muss ich sagen, war ich an Bord, war ich gefangen in der Burg. Ja, aber dann zerfasert das, finde ich, in der Handlung und ich habe jedenfalls bei mir einen Spannungsabfall gespürt. Da irgendwie
absoluter
durch die Räume.
Spannungsabfall.
Ich habe die Orientierung verloren, die Rätsel der KI sind auch so ein bisschen lame, also 3 Fragezeichen-Fans müssten da schon mal ein Gähnen unterdrücken, sag ich mal. Und dann sind die in Raum B5 und dann sind sie in C3 und ich habe den Faden verloren und ich hatte auch gar keine Lust mehr, den Faden aufzunehmen. Also ich muss schon sagen, da war eine krasse Spannungsdelle in der Mitte, oder?
Total. Und ich finde eben, es hat nicht richtig funktioniert. Ich kann auch sehr viele Abstriche machen, aber es ist ja schon mal, also wenn man, das ist doch ein bisschen ein Problem, dass du noch nie in einem Escape Room warst. Wenn man schon mal in einem Escape Room war und so Rätsel gemacht hat, dann diese Rätsel hier, die sind wirklich lame, weil immer nur die KI irgendeine Frage stellt, die dann irgendwie beantwortet werden muss. Und normal, das ist alles so zweidimensional, ne? Logischerweise, weil es ja auch nur zweidimensionale Wände sind. In so einem richtig guten Escape Room, da sind ohne Ende Requisiten. Das ist halt so ein komplett eingerichtetes Schloss von mir aus, mit Möbeln, mit Truhen, mit Fenstern. Und dann musst du überall suchen, einen Schlüssel, dann musst du alles aufmachen, was man aufmachen kann, einen Schlüssel suchen. Dann musst du das Unterste zu Oberst drehen, um Hinweise zu finden. Und dagegen war das super langweilig, weil einfach alles nur Wände und dann hat irgendeine Stimme irgendein komisches Rätsel gestellt.
Ja, da waren aber auch so Bücher, die suchen müssen und so. Also da war ja schon.
Ja, einmal
also eine Requisitenarmut konnte ich jetzt
nicht verstehen. Doch. Also das war das Einzige. Und dieser ganze Thrill von Escape Rooms hat sich bei mir überhaupt nicht vermittelt. Immer neue Räume, immer neue Gruselgeschichten. Die KI labert immer weitere unverständliche Texte. Es kommen gruselige Personen, aber alle nur als Projektion. Das ist ja auch gar nicht gefährlich. Du weißt ja auch, die kann ja gar nichts machen. Die ist ja nur auf der Wand.
Ja, es geht ja nicht um den Escape Room, es geht ja um die KI.
Ja, aber
das
die
ist
KI
ja auch eine
kann
Metapher.
Ja nichts tun.
Die Bedrohung der KI.
Das ist eine Metapher.
Ja, natürlich. Wir haben ja schon öfter über KI, über künstliche Intelligenz. Und da geht es ja, glaube ich, im Thriller darum, ist künstliche Intelligenz, ist die der tödliche Feind? Ist die ein Gegner oder sind die Menschen, und das ist ja dann die These, nein, die KI ist nicht böse, die Menschen sind böse.
Ja, aber das ist sehr.
Und ich finde, am Schluss ist es dann wieder stark. Also wenn man diese Delle, läuft es nämlich dazu und das Raunen nimmt zu. Und dann gibt es eben diesen rasanten Twist, den wir nicht verraten können. Bei Jurassic Park sind es eben auch nicht die Dinos, die Bösen. Und hier ist es auch nicht die KI,
sondern die Menschen, das hast du ja schon verraten.
Und dann ist da ein starker Showdown mit eben dieser fast philosophischen Frage, ist KI böse, wie intelligent ist sie, kann die fühlen, kann die allein denken? Und darin geht es gerade immer wieder. Und ich fand schon am Schluss, fand ich das wieder packend. Und dann fand ich es nach dieser Delle auf ein erhebliches Thriller-Format wieder.
Da kann ich nicht mitgehen mit meiner Meinung. Ich fand, es nahm kurz Fahrt auf vorm Ende. Das Ende fand ich ganz schrecklich, ganz langweilig und lame. Und das hat einfach nochmal diese komplett hanebüchene Story hervorgebracht, weil es einfach... Es verpuffte ja ganz viel. Ja, es ist ein bisschen Gesellschaftskritik mit nach dem Motto, alles, was wir bei WhatsApp und sonst wo in Social Media schreiben, kann die KI natürlich irgendwie abgreifen und gegen dich verwenden. Aber andererseits, die KI an sich kann ja auch gar nicht böse sein oder mitleidig oder sonst was. Ich fand es wirklich nicht gut. Und ich kenne Bücher von Ursula Poznanski, die ich richtig toll fand. Und dieses hier... haben mir nicht gefallen.
Ja, ich will das jetzt auch nicht. Ich will jetzt auch nicht als Marktschreier durch die Kölner Innenstadt gehen und sagen, kauft Ursula Poznanski und die Burg und super. Aber ich fand es jetzt nicht so schlecht wie du. Also ich finde tatsächlich...
Ja, aber wir wissen auch, woran das liegt.
Wir wissen...
Mal sehen, was du nach dem Escape Room dazu sagst.
Ich bin gespannt. Ursula Poznanski, die Burg, 400 Seiten bei Drömer Knauer erschienen für 24 Euro.
Moment. Wenn jemand mal einen richtig guten Roman lesen möchte zum Thema Escape Room, habe ich hier schnell noch was reingeschmuggelt. Mr. Griswolds Bücherjagd, das ist eine dreiteilige Reihe für Kinder ab 10. Ganz großartig, geht es ganz viel um Rätsel lösen. Und im dritten Band geht es auch um einen Escape Room. Absolute Empfehlung, gleich noch mit dazu notieren.
Also dieser Abend ist minutiös geplant. Ein Fräulein Rettenmeier-Ausdruck gegeben worden, wie viele Minuten wir jedes Buch haben. Und dann holt sie aus der Hüfte hier noch ein extra Buch.
Das war unglaublich. Nur 10 Sekunden, wenn du jetzt nichts dazu gesagt hättest.
Ich habe ja eben auch von meinem eigenen Sandwich abgebissen. Also man ist ja dann außer Gefecht gesetzt einige Zeit.
Sag ich doch. Es klebt
ja schon einigermaßen.
Du dürfen auf keinen Fall Melanie Rabe anbieten.
Ja, aber erst nach dem Interview. Ich habe ein Buch mitgebracht, auf das ich mich vorher gefreut habe, beim Lesen gefreut habe und habe mich auf die Vorstellung heute gefreut, habe mich die ganze Zeit gefreut. Ich bringe mit von Barbara Kingsolver das neue Buch Demon Copperhead. Im vergangenen Jahr hat mich ja ein Buch, eine Wiederentdeckung elektrisiert. Das war die Giftholzbibel. Die Älteren erinnern sich vielleicht.
Ich glaube, niemand erinnert sich daran.
Und jetzt ist Barbara Kingsolver wieder da mit Pulitzerpreis im Gepäck. Demon Copperhead, das ist die Geschichte von Damon. Ein Junge, Spitzname Demon, ein Kind, geboren in einem Trailerpark, also in so einer Wohnwagensiedlung in den Wäldern Virginias. Also arme Leute, Unterschicht. In den USA spricht man da zynisch von White Trash. Und die Mutter ist ein Junkie, der Vater ist tot. Und Damon erzählt uns in diesem Buch seine Geschichte, wie er da aufwächst, in Armut, mit überforderten und versagenden Behördenmitarbeitern, wie er immer wieder in neuen Pflegefamilien landet. Und es geht immer schief. Er muss da auf einer Tabakfarm mit anderen Pflegekindern schuften, in einem Land der Schwarzbrenner, der Hillbillies, der Rednecks, rostige Pickups. In diesem Amerika, in diesem amerikanischen Albtraum wächst Demon Copperhead auf. Und in der Schule hat er eben nie genug Essensgeld und für diese Leute gibt es dann eben dieses Sandwich. Ein Symptom der demütigenden Armut ist dieses arme Leute essen, dieses Peanut Butter Sandwich. Demon Copperhead, das klingt ja nicht zufällig nach David Copperfield, nach diesem Dickens-Roman über einen Jungen, der in Armut aufwächst. Und das taucht auch hier natürlich auf. Er liest das, der Demon, an einer Stelle und sagt, man könnte meinen, er wäre von hier. Der Charles Dickens. Er hat alles das gesehen. Das heißt, altes Thema, neu erzählt, ein kritischer Blick auf Amerika mit einer ungeheuren Wucht, mit einem immer lockeren Demon-Ton, verbindlich, schnoddrig, erzählt er, was er erlebt hat und letztlich, wie er da rauskommt, auch über Bildung und mit Hilfe von Verwandten. 850 Seiten, da passiert einiges, aber wie man immer so sagt, für mich keine Seite zu viel.
Ich mochte das auch sehr gerne. Es wird ja auch total gefeiert, überall schon. Ich fand, es liest sich, und das ist wirklich ein Lob, in weiten Teilen wie ein gutes Jugendbuch. Dieses Coming of Age, wie der sich entwickelt, fängt ja auch an, als die 9 Jahre alt, glaube ich, sind er und sein Kumpel. Ganz kleine Mini-Kritik. Ich fand es ein bisschen zu lang. 864 Seiten. Ich hatte ich würde nicht, dieses keine Seite zu viel würde ich nicht unterschreiben. Ich dachte zwischendurch, ja, jetzt könnte es mal ein bisschen schneller gehen. Aber das ist ja wirklich Kritik auf sehr hohem Niveau. Es ist ein ganz tolles Buch. Ich habe mir viele Sätze rausgeschrieben. Du hast dir, glaube ich, auch welche rausgeschrieben. Und ich glaube, man kann super gut vermitteln, wie dieses Buch funktioniert. Also das Gefühl aus diesem Buch, wenn man einfach so ein paar Sätze vorliest. Also zum Beispiel, als sie auf dem Weg zu dieser Farm sind, das, was du gesagt hast, diese Tabakfarm, das ist ja so eine Art Pflegefamilie, wo der hinkommt. Und dann schreibt er, wir kamen an Häusern vorbei, wo die Leute gestern Abend ins Bett gegangen und jetzt aufgestanden waren. Sie aßen ihre Frühstücksflocken. All die Kinder, deren Moms ihr Leben gebacken kriegen und deren Dads nicht tot waren. Das vermittelt so viel, finde ich, in 2 Sätzen, 3 Sätzen. Seine Mutter ist ja auf einer Entzugskur und sein Vater eben tot. Und er ist halt ganz allein und merkt aber, es gibt viele Kinder, denen es besser geht. Aber er gehört leider nicht dazu.
Und wie er dann redens wirklich ums Überleben ringt, mit einem zähen Überlebenswillen. Anderer Satz, wenn man auf einem kleinen Haufen Scheiße steht und das der einzige Platz ist, wo man stehen kann, Herrgott, wie man dann kämpft. Kriege ich jetzt Gänsehaut, weil ich mich an diese Stelle in dem Buch erinnert habe. Also wirklich die Zuspitzung auch der und die Dichte der in dem Buch geschilderten Situation ganz stark. Die Mutter stirbt, kann man, glaube ich, verraten.
Das wäre jetzt schon.
Ja. Es ist vor Seite 200, glaube ich, also von deiner Seite. Die Mutter, die nie in die Kirche gehen wollte, lag jetzt aufgebahrt in der Kirche mit einem Sarg von Walmart, dem anderen Ort, den sie hasste. Es sind wirklich nahegehende Sätze, die sozusagen die Handlung, die man da erlebt und miterlebt, ganz stark verdichtet. Ganz toll.
Und es ist eben, also es ist schon wirklich auch traurig oft, wirklich auch so zu Herzen gehendes schreckliches Schicksal. Und man weiß ja, dass es solche Schicksale auch in echt gibt. Aber sie verpackt das in so einen ganz tollen Humor eben immer wieder. Also hat man ja eben, glaube ich, auch schon ein bisschen gehört. Oder auch wenn dieser Satz, der kommt ja auch öfter in dem Buch, von dem Vater seines Kumpels, Mr. Peck. Er sagt, Mr. Peck sagt immer, man gewöhnt sich an alles, nur nicht daran, am Hals aufgehängt zu sein. Solche Sätze. Oder als er dann in dieser, er kommt ja dann irgendwann noch in eine andere Pflegefamilie, da ist es aber einigermaßen schön. Und als er dann mit seiner Pflegeschwester Weihnachten feiert, sagt er, auf dem langsamen Bustrip durch mein beschissenes Leben durfte ich hier mal eine Pause einlegen.
Ja. So. Und das ist eben nicht nur eine austauschbare Biografie eines jungen Mannes, sondern es ist eben auch gesellschaftspolitisch ein Blick in einen besonderen Teil Amerikas, ein Blick in dieses Hillbilly-Milieu, in die Trailerparks Amerikas. Wir sind mittendrin bei den Abgehängten, bei den Kleingehaltenen, bei den Dummgehaltenen aufgrund des Schulsystems, bei den Krankgehaltenen in Amerika, bei den Abhängigen, bei denen über alle lachen. Ein ganz spannender Blick auf ein Amerika, das wir auch nur vom Weggucken und vom drüber lächeln und sich drüber lustig machen kennen. Also ich finde, das ist jetzt schon mein Buch des Jahres. Das sagt im März noch nicht so viel aus. Aber ich werde es, weiß ich jetzt schon, oft verschenken und oft weiterempfehlen.
Mit einem Erdnuss-Butter-Sandwich als Metapher, Daniel.
Als Metapher. Barbara Kingsolver, Demon Copperhead, 864 Seiten, Klammer auf, keine so viel, Klammer zu, bei DTV erschienen für 26 Euro.
Ja, wir überlegen uns ja immer vor unseren Folgen. Also im Grunde funktioniert es ja bei uns so, wir bringen die Bücher mit in die Folge, die wir in dem Moment gut finden, die wir gerade gelesen haben, die uns begeistert haben. Aber wir überlegen uns schon so ein bisschen eine Mischung. Also nur so, ja dann doch etwas runterziehende Bücher, 864 Seiten, viele davon in einer Folge wäre eben nicht so gut gewesen. Daniel hat schon sehr früh festgelegt, dass er auf jeden Fall dieses Buch mitbringt. Ich glaube schon Weihnachten, als du in der Vorschau gesehen hast, dass es erscheint, ohne eine einzige Seite davon gelesen zu haben. Und dann musste ich, war dann dafür zuständig, noch was Leichtes zu finden, damit die Mischung am Ende stimmt.
War gar nicht so leicht erstmal, ne?
Es war gar nicht so leicht. Ich habe sehr viel angelesen und verworfen. Dann habe ich auch sehr viele Tipps bekommen aus der Community und dann auch festgestellt, dass ja die Meinung darüber, was ist ein leichtes Buch, sehr stark auseinandergeht. Also einige haben mir Titel geschickt, die ich dann auch gelesen habe und die ich total deprimierend fand und andere fanden sie wahnsinnig leicht. Also es ist sehr unterschiedlich. Oder was würdest du sagen, was ist ein leichtes Buch? Würdest du das definieren?
Das kommt auch immer auf die Situation an. Tatsächlich nach 860 Seiten Pulitzer braucht man schon auch mal einen wirklichen Unterhaltungsroman, so nach dem Motto eingeschneit im kleinen Patchwork-Laden. Das ist ja unser Buchprojekt, das wir haben. Wir schwören, es kommt. Es kommt. Wir sind schon dran.
Wir sind schon in Verhandlungen.
Aber es ist schon so.
Aber erst 2025, weil die Produktion für die Weihnachtsbücher 2024 jetzt schon anläuft, das hätten wir niemals mehr geschafft. Also wir arbeiten fürs nächste Jahr dran.
Also sowas ist immer ganz gut, dass man in so eine Art literarische Druckkammer kommt. Also nach einem Tiefgang, damit man nicht gleich in Atemnot gerät, wenn man an die Oberfläche wiederkommt oben. Also das finde ich schon, dass das mal ganz gut tut. So ein Thriller mal auf einer Pobacke.
Thriller, genau. Oder was für mich immer der Ausweg oft ist, wenn ich viele Bücher gelesen habe, die mich entweder gar nicht begeistert haben oder doch so ein bisschen runtergezogen haben, Kinder- und oder Jugendbuch. Und da bin ich auch diesmal wieder fündig geworden. Ein Buch, das die Leichtigkeit sozusagen schon im Titel trägt, Popcorn süß-salzig. Und deswegen haben wir übrigens heute auch noch eine zweite literarische Vorspeise dabei, Popcorn süß-salzig. Traust du dich, das zu essen? Popcorn ist auch sehr schwierig zu essen, wenn man danach, kurz danach sprechen möchte.
Ach so.
Auf eigene Gefahr.
Ja, ich versuch's einfach.
Ich hoffe, du hast keine Maisallergie.
Du hast es ja noch später gefragt als ich.
Ich glaube nicht, dass es Maisallergie gibt. Ja, Popcorn süß-salzig von Lena Hach. Lena Hach ist eine der besten deutschen Kinder- und Jugendbuchautorinnen, finde ich, die wir haben. Es geht um Ruby, 16 Jahre alt ist die, und wird direkt am Anfang von Guillaume, ihrem Mitschüler, gefragt, ob sie nicht die Fake-Freundin für Guillaumes besten Freund Phil werden möchte. Denn Phils Freundin hat sich von ihm getrennt. Und da weiß man ja, dass es nichts Besseres gibt, um die Ex-Freundin zurückzuerobern, als wenn man sich eine neue Freundin zulegt, um die alte Freundin eifersüchtig zu machen. Ruby lehnt das ab, denn Ruby kennt das Prinzip Fake Dating und weiß genau, dass es immer so endet, dass die Beteiligten zusammenkommen. Und Phil ist gar nicht ihr Typ und sie möchte gar nicht mit ihm zusammenkommen. Deswegen möchte sie auch dieses Experiment nicht durchführen. Dann lernt sie Phil aber zufällig kennen und versteht sich überraschend gut mit ihm. Soweit, so nettes Buch, witzig erzählte Alltagsgeschichte, wirklich gute Charaktere, wie ich es gewohnt bin von Lena Hach. Lustige Dialoge, sehr, sehr rasante Dialoge auch. Aber dann gibt es noch so ein kleines Plus in diesem Buch, nämlich Rubys Mutter ist Autorin und die schreibt so Young Adult Romane in Spicy. Spicy kennen wir seit Fourth Wing. Auch sehr gut, Daniel und ich. Sage nur, wie viele Seiten?
Ich glaube, es waren 17 Seiten, die erste Sexszene, nach 500 Seiten oder so.
Es gab nur zwei, aber die erste war 17
dann endlich,
Seiten lang. Genau. Solche Geschichten schreibt Rubys Mutter. Ist Ruby übrigens wahnsinnig unangenehm und möchte sie auch nicht, dass ihre Mitschüler davon erfahren. Sie kennt sich aber deswegen sehr gut aus mit so Tropes, wie das in Young, jeder, der Young Adult liest und Fan ist, weiß, was Tropes sind. Ich sag's trotzdem nochmal. Es sind im Grunde so Motive, so Elemente und Klischees, die immer wieder kommen. Und in so Art Fußnoten streut sie dann eben Erklärungen ein für diese Tropes. Zum Beispiel Meet Cute. Wusstest du, was ein Meet Cute ist?
Ja, Meet Cute, jetzt in diesem Zusammenhang würde ich jetzt sagen, dass zwei Leute sich treffen und irgendwie es prickelt.
Genau, dass die sich zufällig treffen und sich entweder vorher gar nicht kannten oder nicht so gerne mochten und dann passiert irgendwas Lustiges auch gerne. Einer fällt hin, der andere fängt ihn auf und das ist halt ein Meet Cute. Sehr oft verwendetes Element in solchen Büchern. Oder mein liebstes Trope ist ja One Bed. Wenn man zufällig irgendwo landet, wo es zufällig nur ein Bett gibt. Ich meine, es kann ja zu vielen Dingen führen, führt aber meistens zu einer bestimmten Sache. Und das streut Lena Hach bzw. Ruby immer in diese Erzählung mit ein. Und das ist einfach total lustig. Es ist im Grunde, es hat schon ein bisschen was von Deutschunterricht, aber in interessant und nicht so Metapher, Alliteration, Anapher, Ellipse und was es da alles gibt, analysieren, was man normalerweise bei Wolfgang Borchardt machen muss. Hier in lustig, oder? Du hast es auch gelesen.
Ich fand es auch, ja. Ich habe auch wirklich viel gelernt. Cinnamon Roll. Dachte ich,
ja.
Ah, das ist dann das Gegenteil von einem Alpha-Male. Also ein Mann, der aber sehr empathisch ist und nicht nur an sich denkt, sozusagen. Das habe ich zum Beispiel gelernt. Und sie erzählt eben diese Geschichte, was sie erlebt und reflektiert das auf so einem literarkritischen Niveau, sozusagen. Und diese Gleichzeitigkeit, das ist unheimlich unterhaltsam und witzig. Grand Gesture zum Beispiel, also dass man irgendwie einen Heiratsantrag macht mit 1 Million Ballons oder so. Also,
oder hier auf der Bühne.
Das wenn kennt du man jetzt ja in Liebesfilmen, zum Beispiel, bei ne? dir, theoretisch.
Und, rein theoretisch.
Auch Persistence gets the girl. Also wenn man dranbleibt, dass man dann am Schluss das Ja-Wort der Geliebten bekommt. Und das klingt dann ja, diese ganzen Tropes, das klingt ja so ein bisschen nach Fabrikation. Als ob man sozusagen nur eine geschickte Jonglage mit diesen Tropes betreiben müsste und dann kommt da was Gutes dabei raus. Aber ganz so ist es ja nicht. Ein wichtiger Punkt bleibt ja immer noch die Kreativität, nämlich wie man sie jongliert und wie man sie dann füllt, diese einzelnen Tropes. Ich sag mal, antike Tragödien sind ja auch schematisiert. Die haben ja auch ein festes Schema, die haben ja auch sozusagen Tropes und sind deshalb jetzt irgendwie keine schlechtere Literatur. Ich habe mir bei Lena Hach, habe ich jetzt gedacht, das ist ja ein Jugendbuch und ich ertappe mich dabei, ich habe so oft gelacht und hatte so viel Spaß und habe nicht gemerkt, dass es ein Jugendbuch ist.
Was
sagt das über mich? Hä?
Das sagt, dass es ein gutes Buch ist und das kann von allen Leuten gelesen werden. Ab einem bestimmten Alter, übrigens apropos ab einem bestimmten Alter, das ist laut Verlag ab 12. Ich dachte beim Lesen, ab 12 ist echt ganz schön jung, denn da werden durchaus so die ein oder andere explizite Stelle aus den Büchern der Mutter zitiert. Und dann habe ich Lena Hach bei Instagram gefragt, ob sie denn sicher ist, dass das wirklich schon ab 12 ist. Und sie meinte, sie wollte eigentlich eine Geschichte für junge Menschen ab 14 schreiben, weil sie schreibt eigentlich eher sonst so für Jüngere und wollte das mal machen. Und dann hat der Verlag nach Kenntnis des Manuskripts gesagt, nee, ab 14, da müsste mehr Sex und oder Gewalt rein. Das ist doch eher ab 12. Meine Empfehlung ist ab 13. Kompromiss. Ja, zwischen 12 und 13 ist ein Unterschied in der Entwicklung.
Aber wirklich ab 13. Kann man als Erwachsener lesen auch das andere Buch, das wir, glaube ich, ja schon mal angerissen hatten, Was Wanda will von Lena Hach. Auch wirklich ein ganz tolles Buch. Man liest das mit Freude und ist beglückt.
Autorin auf jeden Fall. Merken dieses hier Popcorn, süß-salzig, der Titel. 200 Seiten bei Mixed Vision erschienen für 16 Euro. Möchtest du jetzt ein Sandwich?
Ich muss da langsam, das ist ja logistisch nicht so ganz einfach.
Ich merke schon, du bist schon weiter von mir weggerutscht.
Ja, genau. Ich muss kurz nochmal den Stecker reinstecken, sonst wird hier gleich der Feueralarm ausgelöst. Moment.
Okay, soll ich mit etwas überbrücken?
Nein.
Nein. Okay. Ich könnte reportieren. Daniel hat jetzt den Stecker von seinem Sandwich-Toaster eingesteckt, denn jetzt wird eine Luxusversion des...
Geht das überhaupt zu?
Gott. Ja, du musst quetschen.
Ja, offensichtlich. Jetzt brennt die rote Lampe und jetzt muss ich, glaube ich, auf grün warten.
Keine Ahnung, das ist ja dein Sandwich-Toaster.
Ich habe den erst einmal benutzt, da hat es aber geklappt.
Daniel liebt Geschenk. So ein bisschen das Risiko, auch gerade bei Veranstaltungen. Das ist herrlich. So.
Katharina, hast du schon mal einen Menschen getroffen, der genauso alt ist wie du? Also nicht nur Geburtsjahr, sondern Geburtstag?
Nee, glaube nicht.
Ich auch nicht. Also wir haben ja selben Namen, ist ja auch selten, das haben wir ja
in der letzten Folge.
Aber selbes Jahr und selber Tag, das ist mir auch noch nie passiert und das passiert zwei Frauen in dem Buch Die Kunst des Verschwindens von Melanie Rabe. Nico, junge Fotografin in Berlin, trifft nachts auf der Straße in Berlin plötzlich einen Netflix-Star, so einen Filmstar, Ellen. Und die ist gerade zur Promotour ihrer neuen Serie in der Stadt. Und sie stellen da fest, es gibt da eine Nähe. Das fühlt sich an wie eine Seelenverwandtschaft. Und weil Ellen in Berlin nachts auf der Straße von drei Männern plötzlich eines Nachts bedrängt wird, sie sich da wehrt und einem der Kerle die Nase blutig schlägt und das wird auch gefilmt und das geht viral, das wird zum Skandal, taucht die Ellen unter und sie ist weg und Nico sucht sie. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, die dann erzählt wird von diesen beiden Frauen in ihrem Leben, die so unterschiedlich sind, aber dann doch immer wieder Berührungspunkte, rätselhafte Berührungspunkte haben. Es geht in diesem Buch um Identität, es geht um Schuldgefühle, wie letztlich unser aller Leben auch zusammenhängen, zufällig zusammengewürfelt und trotzdem zusammenhängen können. Also ein ganz tolles Buch. Und es gibt da auch eine Seelenverwandtschaft, die ich mit dem Buch gespürt habe. Da fragt Nico nämlich eine Frage bei Sachen, die klar sind. Also zum Beispiel, hast du Lust auf Schokolade? Da kannst du sagen, ja. Und ich antworte dann immer gern, ist der Papst katholisch? Und tatsächlich kommt das in diesem Buch vor. Und ich musste so laut lachen, weil ich sage, ich wusste gar nicht, dass das noch jemand anders sagt. Und dann taucht das in diesem Buch. Es war plötzlich eine sozusagen wie in dem Buch, eine, oh.
Das ist... Warte, ich nehme mal... Es hatte gedampft,
genau. Jetzt mal kurz den Stecker raus.
Soll ich?
Ja, alles gut. Und da habe ich tatsächlich gedacht, das ist ja interessant, in einem Buch über Seelenverwandtschaft, das dann plötzlich zu spüren, das kann nicht jeder Autor, nicht jede Autorin. Und Spannung kann sie ohnehin. Und jetzt kommt sie zu uns, frisch aus Venedig, ist sie jetzt auf der Bühne hier in Köln.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Melanie Rabe, hallo.
Hi. Wir wollten doch Melanie nicht zumuten, dass sie dieses Sandwich isst.
Danke, oder? Dass du das sofort ansprichst. Ich bin noch nie so eingeschüchtert auf eine Bühne gekommen, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, muss ich das gleich essen? Und wenn ja, wie viel davon? Ich habe natürlich eine Erdnussallergie, also ich bin leider...
Das kam jetzt aber verdächtig spät, würde ich sagen. Oder? Wir haben ja gedacht, wir wollten es als Option dir zur Verfügung stellen.
Es riecht tatsächlich ganz gut.
Du könntest es vielleicht mitnehmen, wenn du von der Bühne gehst, dann bist du voll auf der sicheren Seite.
Ja, so als Snack für nachher, ich würde es auf jeden Fall probieren.
500 Kilometer habe ich den Sandwich-Toaster hierher transportiert. Dann werden Erdnussallergien vorgeschoben, na vielen Dank.
Allein schon für den Effekt mit dem Dampf eben hat sich das gelohnt.
Hat sich das gelohnt. Ist der Papst katholisch, sagst du das auch?
Ja, hin und wieder. Und ich fand, das passt gut zu dieser Figur. Und ich mag es vor allem total gerne, so alte Ausdrücke oder ungewöhnliche Ausdrücke so ein bisschen zu retten, die selten verwendet werden. Ich versuche auch manchmal merkwürdige Worte einfließen zu lassen. Mir ist auch zum Beispiel oft Blümerand. Mir ist selten schlecht, aber wenn, dann ist mir eher Blümerand. So. Und das finde ich halt irgendwie ganz schön. Und ist der Papst katholisch, das verschwindet so ein bisschen. Und ich finde, du und ich, wir haben jetzt eine Mission, das so ein bisschen zu verbreiten. So.
Seelenverwandtschaft, sag ich.
Ja, voll. Ich habe auch Seelenverwandtschaft mit Melanie, weil sie gerade aus Venedig kommt.
Ja.
Und ich habe es in der letzten Folge schon erzählt. Wir haben in der letzten Folge ein Buch vorgestellt, was in Venedig spielt, Aqua Alta von Isabelle Autissier. Da habe ich ja schon erzählt, dass ich letztes Jahr zum ersten Mal in Venedig war und ich so toll fand.
Ja, das ist tatsächlich ganz, ganz wunderbar. Ich habe ja ein bisschen Zeit. Ich habe da so ein Kunststipendium und ich bin 3 Monate dort. Und es ist natürlich immer nett, wenn man eine Stadt so ein bisschen kennenlernt und wirklich, wirklich Raum hat. Also ich kam an und habe versucht, alles zu fotografieren und zu filmen. Dann dachte ich, nein, du hast nicht einen Tag. Du kannst dich entspannen. Du musst nicht versuchen, die ganze Schönheit sofort festzuhalten. Und relativ schnell kennt man dann ein paar Leute, weil die natürlich wahnsinnig freundlich sind und jetzt auch den Raum haben, weil nicht so viele Touristinnen und Touristen da sind wie sonst. Die Stadt ist leer, die Stadt ist schön, das Essen ist gut. Also
wohnst du denn da oder lebst du denn auch wirklich so im Postkarten wie die nicht so mitten Mang oder in irgendeinem Betonbrutalismusbau am Rande der Stadt? Also wie ist das?
Ich wohne tatsächlich, das ist wirklich bizarr. Es gibt ein deutsches Studienzentrum Venedig, da kann man Stipendien bekommen. Da hatte ich mich beworben. Das ist ansässig in einem riesigen Palazzo aus dem 16. Jahrhundert, direkt am Canal Grande. Oh. Es ist wirklich sehr, sehr Instagrammable. Dabei soll ich doch schreiben und nicht die ganze Zeit auf dem Fenster gucken, so. Aber es ist wirklich schön. Auf der anderen Seite sieht man die Alpen. Also es ist verrückt. Surreal.
Ich glaube, in Venedig gibt es eigentlich gar nichts Hässliches, oder?
Nee, ich habe noch nichts gefunden. Es ist wirklich...
Ich war noch nicht da.
Was?
Oh, wow.
Müssen wir jetzt auch noch zusammen
nach Venedig? Ja, das Escape Room, also eine richtige Bucketlist wird hier von Folge zu Folge erstellt. Und sag mal, du warst Pizza essen mit Cornelia Funke.
Ja, das stimmt, das war sehr schön. Es ist tatsächlich so, dass in diesem deutschen Studienzentrum immer mal Gäste sind, die da schon mal gelebt haben, Stipendium hatten oder mal eingeladen waren. Cornelia Funke war letztens da, die wunderbar ist, mit der war ich essen. Letzte Woche war Kommissario Brunetti oder besser gesagt der Schauspieler, der ihn gespielt hat da, was sehr surreal war, in Venedig zu sein, Kommissario Brunetti zu treffen. Das war auch so ein Moment, wo ich dachte, okay. Und das ist halt spannend, aber das Allerspannendste sind natürlich auch tatsächlich so die echten Venezianerinnen und Venezianer, von denen es ja immer weniger gibt, sind glaube ich jetzt unter 50.000, die noch in der Stadt leben. Mit denen ins Gespräch zu kommen, ist natürlich total schön.
Weil auf Italienisch?
Meine Italienisch ist schwach, aber engagiert, so würde ich das ausdrücken. Also ich habe aber gerade jetzt angefangen zu lernen.
Aber die meisten sprechen ja gar kein Englisch.
Manche sprechen ganz gut Englisch und je mehr man versucht, mit ihnen Italienisch zu sprechen, desto freundlicher werden sie und sprechen dann auch manchmal ein bisschen Englisch mit einem.
Und desto besser wird dein Italienisch.
Absolut, das ist so eine richtige Win-Win-Situation.
Man muss einfach immer nur überall ein E dranhängen.
Genau.
Hat mir jemand gesagt.
Absolut. Das stimmt.
Stimmt. Gute, Daniele.
Stipendium, wie wichtig ist denn das eigentlich? Also hast du das for fun gemacht oder gehört das zum Autorinnen- und Autorendasein dazu, wenn man nicht gerade fitzig ist?
Ich habe das tatsächlich zum ersten Mal gemacht. Ich kam gar nicht auf die Idee, mich auf sowas zu bewerben. Dumm wie ich bin, habe ich immer, wenn ich irgendwo recherchieren musste, denn ich bin ja da, weil mich in Venedig auch literarisch interessiert und ich Lust habe, mal was zu schreiben, was vielleicht ein bisschen in Venedig spielt. Ne? Das war so der Gedanke. Und ich habe sowas immer aus eigener Tasche bezahlt. Ich bin da hingefahren, habe mich irgendwo eingemietet und war dann irgendwie da. Und dann haben befreundete Autorinnen und Autoren, hatten dann immer so tolle Stipendien in so tollen Städten. Und so im 10. Jahr meiner Karriere, da dachte ich, ach guck mal, sowas kann man ja machen. Man kann sich auf sowas bewerben. Und ich finde nicht, dass es unbedingt dazugehört, aber für mich war das jetzt eine sehr, sehr schöne Erfahrung, auch mal länger in so einer Stadt zu sein und die anders kennenzulernen und die anderen Leute auch kennenzulernen, die da wohnen.
Einfach. Das heißt, du schreibst jetzt ein Venedig-Buch. Wird das ein Krimi oder?
Es wird kein Krimi. Es wird auch, glaube ich, nicht komplett in Venedig spielen. Ich habe gerade erst angefangen und so also ein bisschen die Antennen aufzustellen, ein bisschen zu gucken. Aber ja, ich habe schon Schauplätze, ich habe schon so einen groben Plot und so eine Hauptfigur und ich weiß, was die in Venedig macht. Und ich habe aber das Gefühl, dass die 3 Monate nicht reichen und dass ich bestimmt bald dringend nochmal hin muss und recherchieren und so. Es ist wirklich sehr, sehr schön da.
Nächstes Stipendium. Aber es ist bestimmt auch ganz schön schwierig, das zu bekommen. Das macht man ja auch nicht direkt am Anfang in der Karriere.
Stimmt, das wäre ein bisschen vermessen. Das hätte ich mich auch nicht getraut.
Wie war das am Anfang? War das denn schwer, das an einen Verlag zu bringen?
Für mich tatsächlich schon. Also ich habe fast 10 Jahre nach einem Verlag gesucht. Also seit ich ein Baby war.
Ja, im Grunde, ich habe gerade versucht, das nachzurechnen und bin zum selben Schluss gekommen, Melanie.
Naja, jedenfalls habe ich tatsächlich 4 komplette Bücher, 4 Manuskripte geschrieben, die keinen Verlag gefunden haben. Es hat tatsächlich lang gedauert. Ich habe immer so 1-2 Jahre geschrieben und dann habe ich versucht, das an den Verlag zu bringen und dann hat das nicht geklappt. Dann habe ich ein bisschen geweint, dann habe ich wieder ein Buch geschrieben, dann habe ich wieder ein bisschen geweint, dann wieder ein Buch geschrieben, wieder ein bisschen geweint, 4-mal. Und dann das 5. war das, was dann 2015 erschienen ist. Gott sei Dank, ich hatte wirklich keine Lust mehr.
Was für ein Durchhaltevermögen. Was für ein Durchhaltevermögen. Also so eine Frustrationstoleranz hätte ich nicht, glaube ich.
Wie hast du das denn gemacht?
Ich schreibe halt gerne.
Ja.
Ja, ich schreibe halt gerne. Das war halt, solange das nicht geklappt hat, man denkt ja auch nicht sofort, dass man einen Verlag findet, wenn man irgendwie was schreibt daheim. Oder ich zumindest nicht. Und am Anfang war das halt so ein schönes Hobby. Aber je mehr Absagen ich kassiert habe, desto dringender wollte ich auch irgendwann, dass das funktioniert. Das hat eher so meinen Willen ein bisschen gestärkt.
Ein Tier kommt in deinem Buch, in dem aktuellen, mehrfach vor. Und ich glaube, in allen deinen Büchern kommt dieses Tier vor. Ein Vogel ist das, der in diesem Fall einen Sehnsuchtsort umflattert, sozusagen. Das ist nämlich der Mauersegler.
Ja.
So ein Schwalbenart ist, ne?
Ja.
Aus Gründen, denn du bist Mauersegler-Botschafterin.
Ja, das stimmt.
Was macht man denn da?
Ich liebe Mauersegler seit ich... Also schon wirklich sehr, sehr lange. Und für alle, die sie nicht kennen, das sind ja diese wahnsinnig schnellen und wendigen kleinen dunklen Vögel, die nur im Sommer bei uns sind, ein paar Monate, die diese schrillen Laute ausstoßen, die so nach Sommer klingen für mich. Also wer sie nicht kennt, ab Ende April mal drauf achten. Und wir hatten mal in einer früheren Wohnung welche direkt am Haus, die da genistet haben. Und wir hörten die dann immer im Dach so rumpiepsen, wenn die Junge hatten. Und die haben halt immer ihre Kunststücke vorgeführt. Ich bin fasziniert von denen. Für mich sind sie auch irgendwie eine Metapher da sind wir wieder.
Ein Glück.
Für Sommer, für Glück, für Freude. Ich liebe die einfach. Irgendwann hat dann der NABU, der Naturschutzbund, das gemerkt, dass die immer in meinen Büchern vorkommen, mich gefragt, ob ich nicht meine Patenschaft übernehmen möchte für ein Tier. Und da habe ich gesagt, das mache ich sehr gerne, wenn ich Mauerseglerbotschafterin werden darf. Und dann haben sie gesagt, Melanie, willst du unsere Mauerseglerbotschafterin werden? Dann habe ich gesagt, ist der Papst katholisch? Und seither, mache ich das.
Möchtest du auch Botschafter werden?
Und wofür? Für welches Tier?
Oh, da habe ich jetzt, ich bin ja so Stadtkind, ohne Tier aufgewachsen leider. Mir fehlt dieses Gen.
Aber du kennst ja Tiere.
Ja, natürlich kenne ich sie.
Das ist jetzt im Prinzip die gleiche Frage, als wenn du in so einem Freundebuch reinschreiben müsstest, Lieblingstier.
Lieblingstier?
Jetzt hau mal raus.
Ja, so ein Beagle ist doch ganz süß.
Beagle-Botschafter Daniel Kaiser.
Und bei dir, Katharina? Ja.
Ich hab's ja wirklich nicht so mit Tieren.
Das galt bei mir auch nicht gerade.
Ich kenne Tiere.
Ja.
Ich würde sagen, wenn es von Weitem ginge und ich so nicht so nah rangehen müsste, Pferd.
Ja, die Empathie ist hier. Die ist im Raum, die ist da. Ne?
Ich hab Empathie für Pferde. Ich habe ja ganz viele Pferdebücher auch gelesen, aber ich habe auch sehr viel Angst vor Pferden.
Ja, Botschafter ist ja auch ein intellektueller Job. Denn,
genau.
Was sind denn deine Aufgaben, Melanie, als Botschafterin?
Es geht tatsächlich darum, ein bisschen Bewusstsein zu schaffen für gefährdete Arten. Darüber zu sprechen, dass es zum Beispiel total hilfreich wäre, für Mauersegler Nistkästen im Haus anzubringen, weil die immer weniger Räume finden, wo sie brüten können, weil unsere Gebäude so versiegelt sind und weil wir immer weniger Insekten haben. Mauersegler fressen Insekten, zum Beispiel Stechmücken, was ich großartig finde, weil Mücken mich immer übel zurichten im Sommer. Also sind auch sehr nützliche Tiere und darum geht es so ein bisschen. Ne? Hin und wieder eine Veranstaltung machen, drüber sprechen, wenn es sich anbietet und die kommen nach wie vor in jedes meiner Bücher.
Und auch in das neue Tüttelchen Venedig-Buch, da werden auch Mauersegler flattern.
100%ig.
Super, vielen Dank, Melanie. Das war so toll, dass du da warst.
Danke für die schöne Einladung.
Jetzt geht der Flieger zurück nach Venedig.
Die Lufthansa hat die mir gecancelt, deswegen bleibe ich noch ein bisschen in meiner eigentlichen Lieblingsstadt. Aber irgendwann geht's zurück, ja.
Wunderbar, vielen Dank, Melanie Rabe.
Danke euch.
Dankeschön.
Melanie Rabe, die Kunst des Verschwindens, 400 Seiten hat das Buch, ist bei BTB erschienen für 21 Euro.
So,
ja, wir haben nicht nur neue Bücher im Angebot, sondern auch immer wieder alte Bücher. Und jetzt haben wir ein relativ betagtes Buch, ein Tipp aus unserer Eat, Read, Sleep Community.
Die All-Time Favorites.
Ich habe mich sehr gefreut, dass Birgit uns ihren All-Time-Favorite geschickt hat. Im Dutzend billiger. Ein Buch, das ich mal so mit 12, 13 ungefähr gelesen habe und damals grenzenlos fasziniert war von dieser Familie, um die es in dem Buch geht. Frank und Lillian Gilbreth, das sind real existierende Personen gewesen. Die waren beide Zeit- und Bewegungsmanagement-Pioniere. Allein das schon finde ich total faszinierend. Also die haben überlegt, wo sich Arbeitsabläufe optimieren lassen, gar nicht unbedingt, um den Ertrag zu steigern, sondern um die Arbeit angenehmer zu machen oder effektiver zu machen. So vor, Gott, jetzt habe ich mir gar nicht die Jahreszahl aufgeschrieben, wann war das so?
Vor 100 Jahren.
Vor 100 Jahren, ne, ungefähr. Genau. Und,
also vor dem Ersten Weltkrieg war es noch.
Lillian, also die Frau, war tatsächlich eine der ersten Ingenieurinnen, allerdings musste sie dann ihren Beruf erstmal ein bisschen ad acta legen, denn die beiden haben beschlossen, sie wollen sehr viele Kinder kriegen. Eigentlich haben sie direkt schon beschlossen, sie wollen 12 Kinder kriegen und die haben sie dann auch bekommen. Und zwei dieser Kinder, Frank Jr. und Ernestine, die haben dann irgendwann dieses Buch geschrieben, quasi als Hommage an ihren Vater. Ein echtes Original, weil der nämlich diese Optimierung auch im Familienalltag betrieben hat. Zum Beispiel kam er mit 2 Grammophonen nach Hause und hat die in die, also die hatten schon dann 2 Badezimmer, ich glaube eins für Mädchen, eins für Jungen, hat dann die in die Badezimmer gestellt und darauf so Sprachlernplatten abgespielt, Französisch und Deutsch, damit die Kinder, während sie die nötige Zeit im Badezimmer absolvieren, nebenbei noch eine Sprache lernen. Das hat auch einigermaßen gut geklappt offensichtlich. Er selbst knöpft seine Weste immer von unten nach oben zu, weil das 4 Sekunden schneller ist, als von oben nach unten zuzuknöpfen. Also es ist so eine Art früher Multitasking-Fanatiker gewesen. Ich fand es so toll damals, als ich es gelesen habe. Ich habe es jetzt nochmal gelesen und hier sind so viele Zettel drin.
Ich fand das voll lustig. Die Familie, die von dem Vater als Effizienzbetrieb geführt wird und dass es eben auch noch eine wahre Geschichte ist. Die lernen ja auch Morsecode, die Kinder. Ja. Also die lernen Fremdsprachen, die lernen Morse.
Und zwar lernen die Morse, indem der einfach überall so Zettel hinklebt in Morse. Und natürlich wollen die Kinder wissen, was da drauf steht. Und dann werden die alle entschlüsselt. Und dann steht da manchmal, du darfst dir ein Erdnussbutter-Sandwich aus dem Kühlschrank nehmen. Also derjenige,
Hauptgewinn.
Wie wir jetzt wissen. Also derjenige, der es dann auch zuerst enträtselt hat, der hat manchmal auch eine Belohnung bekommen. Manchmal auch nicht.
Und ich habe auch was von ihm gelernt, von dem Vater, nämlich Mathe. Da gibt es, ich zitiere Seite 69, er bringt seinen Kindern Mathe bei. Und da war so ein Mathe-Trick. Ich hatte noch nicht die Kraft zu ergründen, warum das funktioniert, aber es funktioniert. Also, um 44 mit 44 zu multiplizieren, mal zu nehmen, Katharina, berechnet man, wie viel größer 44 ist als 25? Antwort? 19. So. Okay. Und dann berechnet man, wie viel kleiner 44 ist als 50?
Ich habe schon den Ausgangsteil vergessen.
Ach so. 6. Also du hast 44, also 45.
Zu viele Zahlen.
Und dann nimmt man das Quadrat von 6 und
36.
Sehr gut, ja genau. Und dann man schreibt 19 und 36 nebeneinander und das ist das Ergebnis. Oh. 44 mal 44 sind 1936.
Funktioniert das auch für andere Zahlen?
Ich glaube, es funktioniert nur mit gleich.
Nur mit 44, das wäre ja wenig hilfreich. Also,
Nein, 46, das erste Beweis ist 46 mal 46. Aber es müssen, glaube ich, die gleichen Zahlen multipliziert
Das sind die Mathe-Sachen, das war mir schon zu kompliziert, als Leute schon gesagt haben im Matheunterricht, wenn man 19 mal irgendwas nimmt, dann soll man lieber 20 mal irgendwas nehmen und dann einmal 19 abziehen oder so. Also, und diese Passage habe ich gar nicht mitgelesen. Das war ich direkt übersprungen.
Mathe ignoriert. Ein schönes, und, wirklich unterhaltsames.
Ja. Genau. Und Birgit, die uns geschrieben hatte, sie mochte die Balance von nötiger Organisation in so einem Haushalt und gleichzeitiger Liebe. Es entsteht ein gutes Bild, schreibt Birgit, von einem strengen, aber nicht rechthaberischen Vater, der viel verlangt, aber auch zuhört, und einer sehr liebevollen Mutter, die jedes Kind genau kennt. Und nebenbei erfährt man einiges über die Anfänge von moderner Industrialisierung und Optimierung von Arbeitsprozessen. Und ich sage dir, ich habe es, wie gesagt, als Kind oder Jugendliche gelesen und es vergeht praktisch kein Tag, an dem ich nicht an dieses Buch denke, weil ich immer versuche...
Effizienz.
Ich versuche ja viele Sachen effizient zu halten. Zum Beispiel Zähneputzen. Totale Zeitverschwendung. Da räume ich nebenbei was auf.
Ach so.
Wirklich. Oder dann hatte ich kurz, nachdem ich es gelesen habe, ich so ein Experiment gemacht, ob ich, während ich Gymnastik mache, ich habe damals geturnt, ob ich dabei lesen kann. Das ging ganz gut. Dann habe ich versucht, dabei nebenbei noch ein Hörspiel zu hören. Das hat nicht funktioniert. Und du kannst dir, ich erinnere mich, als Corona kam, und wir im NDR noch nicht wussten, wie Videokonferenzen gehen. Deswegen haben wir unsere Konferenzen, derer es zahlreiche gibt im NDR, erstmal per Telefon gemacht. Da musste man sich so super kompliziert irgendwo einwählen und dann konnte man die Konferenz halt hören von zu Hause. Das war für mich ein Durchbruch. Du glaubst nicht, was ich da alles geputzt habe während dieser Konferenzen. Ohne Witz. Da habe ich Sachen in meiner Wohnung geputzt, da wusste ich gar nicht, dass man die putzen kann.
Also der Vorgänger für dich so von Marie Kondo sozusagen, statt aufräumen, dein Leben aufräumen und organisieren, nee, so eine...
Nee, also Sachen parallel machen ist
ja
der Punkt.
Ja, meine ich ja.
Marie Kondo,
ja,
macht, glaube ich, nichts parallel, die macht einfach alles nur super ordentlich.
Ja, genau, unter Logistik-Gesichtspunkten,
ja. Marie Kondo. Marie Kondo unter Logistik-Metapher-Gesichtspunkten, ja. Das ist es. Also großartiges Buch, im Dutzend billiger, von Frank B. Gilbreth Jr. und Ernestine Gilbreth Carey, erschienen in diversen Verlagen, in diversen Auflagen, gibt es, glaube ich, nur noch antiquarisch. Schade eigentlich.
Aber man bekommt es tatsächlich, also ohne weiteres, auch in wirklich in wunderschönen Ausgaben. Und jetzt wird es ernst, für uns und für euch. Denn jetzt kommen wir in die Arena.
Das Quiz.
Team Katharina gegen Team Daniel. Wir teilen den Saal in der Mitte durch.
Okay, dann fange ich jetzt mal an mit der Kategorie Sagen und Märchen. Die Heinzelmännchensage ist nicht nur in Köln bekannt. 1836 schrieb August Kopisch dazu ein Gedicht. Das hatte ich als Kinderbuch und ich habe es sehr, sehr geliebt. Sagt dir das bis hierhin schon irgendwas, Daniel?
Heinzelmännchen, ja, das sind doch diese kleinen Kobolde, die Dinge im Verborgenen
ja,
erleben.
Ja, das ist schon mal richtig. Dafür kriegst du schon mal eine E-Read-Sleep-Tasche. Genau, ich könnte das in Teilen tatsächlich auswendig, weil ich es so herrlich finde. Und ich gehe davon aus, dass alle Kölner dieses Gedicht mitsprechen können. Kleiner Test vorab. Wie war zu Köln es doch vor dem mit Heinzelmännchen
zu bequem?
Wahnsinn. Denn war man faul, man hin auf die Bank und
das ist ja der Hammer.
Exzellent. Ich glaube, diese Quizfrage wird absolut gelöst. Für alle, die nicht aus Köln sind, es geht dann so weiter, dass dann die ganzen Heinzelmännchen kommen und die ganze Arbeit machen für die Leute. Und sie rupften und zupften und hüpften und trabten und putzten und schabten. Und eh ein Faulpelz noch erwacht, war all sein Tagewerk
vollbracht, oder?
Nein. Bereits gemacht. Aber vollbracht wäre auch schön gewesen. So, jetzt kommt endlich die Frage. Welchen Gewerken haben diese Heinzelmännchen laut Gedicht geholfen? Weißt du
Nein,
es?
Nein, ich kenne das Gedicht ja nicht. Ich könnte jetzt raten, das werden wahrscheinlich irgendwelche Handwerker
betrieben. Das ist schon mal sehr gut.
Hallo. Und jetzt brauche ich eure Hilfe. Da geht in der Mitte mit Brille.
Sie haben dem Bäcker geholfen.
Das ist schon mal richtig.
Wunderbar. Applaus.
Du hättest natürlich
dem Küfer.
Möchtest du das einloggen?
Das logge ich ein.
Weißt du überhaupt, was das ist?
Ich weiß es nicht. Ich vertraue blind. Was ist denn ein Küfer?
Der macht Fässer.
Ach!
Genau.
Okay. Ein Küfer. Ja, logge ich ein.
Es klingt okay, sehr, das ist richtig. Küfer ist
ja,
richtig.
Ah, wunderbar. Das gibt fast wegen dieser Exotik, bekommt es ja, gibt es fast zwei Taschen, möchte ich sagen. Wunderbar. Ja, hier vorne, genau.
Dem Metzger.
Also fleischverarbeitendes Gewerbe.
Ja.
Ja, okay. So,
ist
ja,
richtig. Nehme ich, ja. Fleischer, ja. Steht im Gedicht als Fleischer. Genau, ja. Ja, ist richtig. Ja,
super, danke.
Dem Schneider haben die noch geholfen.
Dem, natürlich dem Schneider.
Du glaubst einfach alles, ja, was das Publikum sagt, ja, ist richtig. Und noch eins
super.
Jetzt.
Super, und daneben gleich.
Der Schuster.
Der Schuster. Ich würde sagen ja.
Ich würde sagen nein.
Oh, kriege ich noch eine Chance?
Natürlich.
Natürlich. Da haben wir noch eine Meldung, dort in der Mitte.
Ich glaube Zimmermann.
Ja, höre ich hier. Ich höre ja und ich logge ein. Ich höre ja aus deiner Mannschaft, Katharina.
Ja, nun.
Zimmermann.
Wir sind halt keine KI, meine Mannschaft. Wir sind mitfühlend und helfend.
Wunderbar.
Zusatzfrage. Wer, an dich. Ah. Wer hat sie vergrault und ist schuld daran, dass wir jetzt, also seitdem, alles immer selbst machen müssen? Zum Beispiel Podcast hosten.
Das weiß ich nicht, da brauche ich auch Hilfe aus der. Wer hat sie vergrault?
Das Schneiders Weib.
Des Schneiders Weib. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank.
Ja, die war nämlich neugierig und hat Erbsen ausgestreut, um zu gucken, wer da immer hilft. Und dann sind die alle ausgerutscht und waren genervt und sind nicht wiedergekommen.
Aus Gründen.
Aus Gründen.
Lit Cologne, das größte deutsche Literaturfestival. Welche deutsche Stadt gilt aber als Bücherhauptstadt? Also wo gibt es, gemessen an der Einwohnerzahl, die meisten Buchhandlungen und Bibliotheken? Wo gibt es das?
Oh, hier in meinem Team meldet sich direkt jetzt schon jemand.
Bonn?
Ich sammle kurz, wir haben ja noch gar kein Multiple Choice.
In der Tat Bonn.
In der Tat Bonn. Dann würde ich das jetzt direkt einloggen.
In der Tat Bonn. Ich hätte noch Multiple Choice.
Brauche ich nicht. Oh. Vertrauen meinem Team.
In der Tat Bonn. Wunderbar. 32 Einrichtungen dort pro 100.000 Einwohner. Berlin hat vergleichsweise nur 7. Die Großstädte stehen da nicht so ganz gut an.
Also Bonn ist keine Großstadt?
Nein, die ganz großen Großstädte, die Millionenstädte.
Schnappatmung von den Bonnern. Meine zweite Kategorie ist Fun Fact und es geht um Literatur und Köln. Viele berühmte Autoren haben Köln besucht aus unterschiedlichen Gründen. Welche dieser Geschichten über einen Autor und die Stadt Köln stimmt nicht? A. Dostojewski hat Köln Anfang der 1860er besucht und sich geärgert, dass er Brückensteuer zahlen musste, um die neue Dombrücke zu überqueren. B. Friedrich Nietzsche hat Köln 1865 besucht, um als Chorsänger am Niederrheinischen Musikfest teilzunehmen. Oder C. Victor Hugo war 1825 in Köln und hatte beim Anblick des Kölner Doms die Idee für seinen Roman Der Glöckner von Notre Dame.
Okay, also ich habe eine Ahnung. Mhm. Und ich würde mal in mein Team fragen, wer ist denn für Dostojewski? Mal die melden, also mal melden. Also die Brückensteuer von Dostojewski, da sind drei...
Dann haben wir Nietzsche.
Nietzsche, der singt. Wer glaubt, dass die Geschichte nicht stimmt? Da gehen 2, 4, 6, 8, 10, 20 Hände hoch. Und wer glaubt, dass das mit Victor Hugo nicht stimmt? Und da gehen die meisten Hände hoch. Und ich meine, Victor Hugo hat doch vor der Haustür riesengroße Kathedralen. Und ich meine, die entscheidende Kathedrale auch. Ich würde sagen, so toll der Kölner Dom ist, in dem wir heute waren, ich glaube, dass Victor Hugo nicht vom Kölner Dom inspiriert wurde.
Frage war zu leicht, ne? Tatsächlich war Victor Hugo aber auch in Köln, aber erst 1840 in einem Gasthaus auf der rechten Rheinseite und hat die schöne Aussicht auf Köln genossen. Und diese ganzen Sachen habe ich nachgelesen auf einer tollen Internetseite, literaturinköln.de. Ein interaktiver Stadtplan mit literarischen Orten. Und wir packen den Link in die Shownotes. Wer auch immer nach Köln auf literarischen Spuren wandeln will, sollte da mal vorbeigucken auf dieser Homepage.
Kasper. Also der Kasperle, das ist ja ein Riesending im Kindertheater, Kasperltheater, Polizist, Krokodil. In Hamburg bei uns gibt es sogar einen Verkehrskasper, der geht in die, ich weiß nicht, ob es das hier auch gibt, geht in die Schulen und erklärt den Kindern die Verkehrsregeln. Es gibt ja auch viele Bücher mit Kaspergeschichten. So, was hat der Kasper mit Köln zu tun? Ich habe einen Multiple
Choice. Das wäre schön. Jetzt nehme
Im römisch-germanischen Museum steht das älteste erhaltene Kasperle-Theater aus römischer Zeit. In Köln befindet sich sein Grab oder er ist symbolisch Ehrenbürger der Karnevalstadt Köln.
Also Grab würde ich jetzt mal ausschließen. Das andere war
Das
älteste Kasperltheater im Museum. Wer ist dafür? Was? Nicht, Grab nicht ausschließen? Oh, Grab nicht ausschließen. Wer ist für Grab?
Also das Grab der Heiligen Drei Könige, zu denen ja auch Kaspar gehört, befindet sich im Kölner
Ach so,
Dom.
Das
Vermeintlich
Kaspar.
Die Reliquien.
Katharina, wir waren das, heute da.
Das ist doch Betrug. Du hast mich hier voll auf die falsche Fährte von wegen Verkehrskasper.
Ja, aber das ist ja genau. Aber der Kasper kommt, der kommt von den Heiligen Drei Königen, aus den Krippenspielen des Mittelalters. Das war sozusagen dann der lustige, witzige Sidekick. Und daraus ist der Kasperle aus dem Kasperle-Theater entstanden. Und im Kölner Dom liegen in diesem goldenen Schrein, fotografiert.
Gefilmt.
Da liegt sozusagen der Legende nach, die drei Heiligen Drei, die Weisen aus dem Morgenlande.
Ich war voll auf Kindertheater, Karneval, Kaspar, alberne Person.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Kölner Dom nichts anderes als ein großer Schrein für sozusagen Kaspar.
Ja.
Hammer.
Also.
Ja. Aber gelöst. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch.
Du hast mich aufs Glatteis geführt und es war noch nicht mal Mathe im Spiel.
Verkehrskaspar, sehr schön.
Na gut. So,
jetzt war doch erfolgreich.
Total erfolgreich für alle Beteiligten, glaube ich.
Für alle Beteiligten. Und das lokalpatriotische Wissen im Saal ist ja enorm.
Enorm? Also dieses Gedicht?
Daumen hoch. Sternchen.
Guckst du mich jetzt an und fragst, ob wir die Zeit haben, den Bestseller noch auszulosen?
Genau. Wer kommt weiter?
Daniel, holt wieder Leute auf die Bühne. Dafür haben wir keine Zeit.
Doch, das schaffen wir. Oh. So, wer kommt weiter als 100 Kilometer? 200 Kilometer? 300 Kilometer, 400 Kilometer, 600 Kilometer, okay. Sie haben gewonnen, kommen Sie mal auf die Bühne.
Bestseller Challenge, die Auslosung.
Es ist wie bei Sotheby's.
Wie ist denn dein Name?
Dein Gast.
Barbara.
Und du kommst woher?
Aus der Algarve, heute eingeflogen.
Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr.
Komm,
du, das ist
schnell.
Unsere Bestseller-Dose. Hier sind die Lose drin mit den aktuellen...
So, Daniel, wir müssen die Lose der aktuellen Bestsellerliste. Barbara zieht für die nächste Folge. Jan und Daniel, was müssen Sie lesen?
Bernhard Schlink, Das späte Leben.
Raunen im Saal. Vielen Dank, Barbara.
Vielen Dank, Barbara.
Toll, dass du hier warst.
Dass du da warst.
Ja, Also, ich war da am Ende echt ein bisschen schockiert. Auf den letzten Metern, Daniel, hast du die weiteste Anreise abgefragt.
Ja, wir hatten noch Zeit und du weißt, ich liebe das Risiko. Also sozusagen ja. Der Salto Mortale des Literaturpodcasts.
Wir hatten noch sehr, sehr wenig Zeit. Danach mussten wir nämlich die Bühne freigeben für den nächsten Act. Also es war hart an der Grenze. Aber ich wollte dieses, wir haben ja gesagt, wir melden uns nochmal hier aus dem Studio. Ich wollte unbedingt noch einen Nachtrag zum Bestseller Die Burg von Ursula Poznanski liefern hier. Wir haben ja da in Köln besprochen, dass einfach die Anweisung an die KI wahnsinnig schlecht war von diesen Leuten. Und ich dachte mir hinterher, Nevius Truppe hätte im Grunde erstmal so ein KI-Seminar machen müssen, richtig Prompten leicht gemacht oder sowas, weil Prompten, das ist ja diese Anweisung, die man der KI gibt, damit sie dann irgendwas macht.
Ja, denn genau das haben wir ja auch ausprobiert mit unserem Buchprojekt. Katharina und ich auf einer langen Zugfahrt aus Mannheim haben wir mit einer KI Hilfestellung gesucht und haben ganz konkrete Fragen der KI gestellt. Wie könnten Figuren aussehen? Wie könnten Protagonisten? Wie könnten Handlungsorte aussehen? Wie könnten Twists aussehen? Wir haben uns schlapp gelacht. Das wird ganz groß. Also der Schlüssel, das Geheimnis liegt sozusagen in der Soße, nämlich in der richtigen Frage an die KI.
Genau, und kurz nachdem ich Die Burg gelesen habe, habe ich einen KI-Podcast gehört, und zwar vom Deutschlandradio. Und da die Folge Crashkurs Prompting und musste die ganze Zeit an dieses Buch Die Burg denken. Also, hätten die das mal gehört oder hätte Ursula Poznanski vielleicht sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, obwohl ich muss nochmal sagen, wirklich reizende Person, Ursula Poznanski. Nur dieses Buch war irgendwie nicht so richtig überzeugend. Also, wer sich interessiert, der Podcast heißt KI verstehen und ich höre da öfter mal eine Folge, nicht jede Folge, aber wirklich öfter mal. Und die Hosts erklären das richtig gut. Daniel, ich glaube, du musst dich auch nochmal da rein vertiefen, damit wir für unseren Weihnachtsbestseller 2025 eingeschneit im kleinen Patchwork-Laden auf Jersey gut vorbereitet sind. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch einen weiteren Buchtipp unterbringen.
Was? Also das wird ja immer schlimmer hier. Irgendwie noch so ein wird da aus dem Ärmel geschüttelt.
Ja, und zwar Frechheit. Apropos keine Zeit in Köln auf der Bühne, aber passend zu dem Popcorn-Buch von Lene Hach, in dem es ja um diese Tropes geht. Ich habe lustigerweise direkt nach dem Buch einen solchen Roman gelesen, in dem dieses Nur-ein-Bett-Trope vorkam von Anne Sanders. Liebe kann doch jedem mal passieren. Mhm. Und da war es war nicht ein Bett, es war ein Zimmer, handelt von Julie, die nach Brighton geht für so eine Auszeit, mietet sich ein Zimmer und stellt fest, sie hat den Mietvertrag nicht richtig gelesen, sie hat nur das halbe Zimmer gemietet, beziehungsweise sie muss sich dieses Zimmer teilen mit Alex, einem Anwalt, den sie natürlich zuerst gar nicht ausstehen kann. Und da kommen im Grunde direkt zwei Tropes zur Sprache, nämlich nur ein Zimmer, weiß man ja, wohin das im Grunde irgendwann führen muss, und Enemies to Lovers. Erst hassen sie sich und dann, naja, was
Tropes
soll ich sagen?
Wie aus dem Bilderbuch.
Wirklich. Mhm. Und das ist ein ganz witziger, leichter Unterhaltungsroman, um auch diese Anforderung nochmal aufzugreifen. Gutes Setting in Brighton, Anne Sanders, Liebe kann doch jedem mal passieren, HarperCollins, 288 Seiten, 13 Euro. Kommt wie alles, was wir in dieser Folge besprochen haben, in die Shownotes.
Da kommt natürlich rein auch der Link zu unserer Sommertour. Wir können ja schon mal versuchen, die Station aufzuzählen. Es ist eine lange Tour.
Wir starten in Stralsund, dann geht es
nach Berlin,
in die Hauptstadt, genau, dann nach Dresden.
Dann sind wir, glaube ich, in Ingolstadt.
Genau. Danach einmal quer rüber nach Freiburg, also wirklich ganz im Süden der Republik.
Dann fahren wir kurz vorm Finale, also auf der Zielgeraden sind wir in Weinheim.
An der Bergstraße, allein weil es so schön klingt. Und dann das Finale wird stattfinden in Münster.
Ja, und bitte nicht enttäuscht sein, wenn in eurer unmittelbaren Nähe diesmal nichts dabei ist. Es wird weitere Termine geben, weitere Touren, aber unser Hauptanliegen bleibt der Podcast. Ein Studio, zwei Hosts, viele Bücher und ihr. Und deswegen schaffen wir es leider nicht, alle Einladungen in bestimmt wirklich tolle Orte anzunehmen. Und jetzt besorge ich mir den Bernhard Schlink, den neuen Bestseller. Ich bin gespannt. Lest mit oder lest wirklich, lest Demon Copperhead.
Das musste nun mal sein.
Jawohl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Eat, Read, Sleep.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Alltagsfeministinnen. Wir sprechen jede Woche über Situationen, die erstmal wie Kleinkram wirken,
aber in Wirklichkeit viel Zündstoff bieten.
Wie heißt es so schön? Das Private ist politisch. Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung von RBB Kultur.